Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das sind die Themen. Nationalfeiertag, 1. August reden, wohin man schaut und hört, bundesrätliche Worte und eine friedliche Feier auf dem Rütli. Gefeiert hat auch die Stiftung Pro Patria, 100 Jahre, da zeigen sich auch Alterserscheinungen. Dann Abzockbremse, das US-Repräsentantenhaus will maßlose Boni verbieten, dazu der Bericht aus den USA. Explosives Erfolgsrezept, französische Arbeiter erzwingen eine Entschädigung. Und schließlich, wie schreibt man eigentlich halbpatzig? Gedanken zur Rechtschreibreform, hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Simon Fatzer, Jonathan Fisch hat nun die Nachrichten des Tages.
Bundespräsident Hans-Rudolf Merz hat den heutigen Nationalfeiertag in seiner Radio- und Fernsehansprache als Tag der Freude und Dankbarkeit bezeichnet. Für Merz ist aber auch klar, dass angesichts der Wirtschaftskrise nicht alle feiern mögen. Er appellierte an die Eigenverantwortung der Bewohner der Schweiz und an die Wirtschaft gewandt, forderte der Bundespräsident Mut und Erfindungsgeist. Merz warnte davor, die Sozialwerke zu überlasten.
Unsere Sozialwerke können das jetzige wirtschaftliche Tief zwar mildern, aber nicht beseitigen.
Der Staat solle dort einspringen, wo Menschen unverschuldet in Not und Bedrängnis geraten. Der Bundespräsident machte in seiner Rede auch Mut.
Unsere soliden Institutionen, aber auch bewährte Eigenschaften wie Fleiß, Qualität und Zuverlässigkeit werden uns aus dieser Krise herausführen.
Bundespräsident Hans-Rudolf Merz. Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf sprach in ihrem Heimatkanton Graubünden. In Ilanz hielt sie eine Ansprache und in der Zeitung La Quotidiana sagte sie, ein Staat wie die Schweiz könne nur mit einer Politik vorankommen, die den Konsens letztlich als Stärke und nicht als Schwäche begreife. An der Bundesfeier in Zürich sagte Bundesrätin Doris Leuthard, die Schweiz habe in den letzten Jahren den wirtschaftlichen Wandel frühzeitig eingeleitet und damit eine solide Basis geschaffen, um die Krise zu bewältigen. Bundesrat Ueli Maurer rief die Schweiz dazu auf, sie müsse Neidern und Kritikern mit mehr Selbstvertrauen begegnen. Das Land schaue etwas gar ängstlich darauf, wer was von ihm halte. Die 1. August-Feier auf dem Rütli ist weitgehend ohne Zwischenfälle verlaufen. Rund 600 Personen hätten sich auf die Wiese über dem Vierwaldstättersee begeben, teilte die Kantonspolizei Uri mit. Die Festansprache hielt Literaturwissenschaftler Peter von Matt, der aus dem Kanton Nidwalden stammt. Am Rande der Feier kam es zu kleinen Störungen, die rasch eingedämmt werden konnten. 7 Personen wurden weggewiesen. Diese sind laut der Polizei der rechten Szene zuzuordnen. Um Rechtsradikale fernzuhalten, wurden nur Leute aufs Rütli gelassen, die zuvor eine Gratis-Eintrittskarte bestellt hatten. Die Stiftung Pro Patria hat in St. Gallen ihren 100. Geburtstag gefeiert. 1923 wurde das 1. August-Abzeichen eingeführt und 1938 erschien die erste Bundesfeierbriefmarke mit Taxzuschlag. Zusammen mit dem Samariterbund, dem Heimatschutz und den Schulen sammelte Pro Patria für Kranke, für notleidende Mütter und während der Weltkriege für die Schweizer Soldaten. In Pakistan sind bei Auseinandersetzungen mit radikalen Muslimen 6 Christen getötet worden. Wie der für Minderheiten zuständige Minister sagte, haben sich die Auseinandersetzungen in der Provinz Panjshab ereignet. Mitglieder einer verbotenen muslimischen Organisation hätten den Christen vorgeworfen, sie hätten den Koran entweiht. Die Extremisten hätten Häuser der Christen angezündet und mehrere der Opfer seien dann an ihren Brandverletzungen gestorben. Auf der spanischen Ferieninsel Mallorca fanden 1600 Polizisten nach den Attentätern, die beim Bombenanschlag vom Donnerstag 2 Polizisten getötet haben. Dies sei die größte Fahndungsaktion, die auf der Insel je durchgeführt wurde, schreibt die spanische Zeitung El País. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Attentäter der baskischen Untergrundorganisation ETA angehören und sich noch auf Mallorca versteckt halten. In Iran sind 3 US-Bürger verhaftet worden. Ein iranischer Fernsehsender hat irakische Berichte zu dem Zwischenfall bestätigt. Ein kurdischer Sicherheitsbeamter sagte, die Amerikaner hätten die Grenze in Nordirak auf einer Bergwanderung überschritten und seien dann auf iranischem Gebiet festgenommen worden. In der Region sei der Grenzverlauf nicht markiert. In Iran steht eine erste Gruppe von Anhängern der Opposition vor Gericht wegen ihrer Teilnahme an den Protesten gegen die umstrittene Präsidentenwahl. Die iranische Nachrichtenagentur Fars meldet, unter den rund 100 Angeklagten seien prominente Oppositionelle. Sie hatten dem Regime Wahlfälschung vorgeworfen. Auf der Kanareninsel La Palma haben Waldbrände mehrere tausend Menschen gezwungen, ihre Wohnungen und Unterkünfte zu verlassen. Wie die Behörden der Insel mitteilten, wurden 4000 Menschen vor den Flammen in Sicherheit gebracht. Das Feuer wurde von starken Winden angefacht und hatte große Flächen Kieferwälder und Buschland vernichtet. Zum Sport die Meldungen des Tages hat Michel Schönbächler.
In der 4. Runde der Fußball-Super League gewann Sion auswärts gegen Xamax mit 3:1. Der belgische Stürmer Emil Mbenza zeichnete sich als Doppeltorschütze aus. Er verwertete in der 21. Minute einen Foulpenalty, ehe er 2 Minuten später noch einmal traf. In der 2. Partie der Super League gewann Bellinzona gegen Aarau mit 4:1. Mauro Lustrinelli erzielte 2 Tore für die Tessiner. Und dann hat Philipp Senderos seinen neuen Arbeitgeber. Der Schweizer Fußballnationalspieler kehrt zurück in die englische Premier League. Der 24-jährige Verteidiger unterschrieb bei Everton. Über die Transfermodalitäten ist derzeit nichts bekannt. Beim Tennisturnier in Gstaad stehen Andreas Beck aus Deutschland und der Brasilianer Thomas Bellucci überraschend im Finale. Der 23-jährige Andreas Beck setzte sich gegen Marcos Daniel aus Brasilien in 2 Sätzen durch und erreichte damit seinen ersten ATP-Final. Im 2. Halbfinal bezwang Thomas Bellucci den Favoriten Igor Andreev aus Russland. Der brasilianische Qualifikant gewann in 2 Sätzen mit 6:4 und 7:5. Der Streit in der Formel 1 scheint beigelegt. Der Präsident des Weltverbandes, Max Mosley, unterzeichnete ein Abkommen mit den Rennstellen. Dieses Abkommen hat eine Vertragsdauer bis Ende 2012. Geregelt wird unter anderem die Kostenreduktion in der Formel 1.
Das Wetter heute Abend bleibt es sonnig und warm, nur in den Alpen sind einzelne Gewitter möglich. Morgen Vormittag scheint im Osten mit Föhn zeitweise die Sonne, auch im Südtessin gibt es noch sonnige Abschnitte. Sonst gibt es Wolken und es kommen Regenschauer und lokal auch kräftige Gewitter mit Sturmböen auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 26 Grad. Am Montag geht es mit vielen Wolken und zeitweise Regen weiter. Im Norden werden 19, im Süden 24 Grad erreicht.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News und mit diesen Themen geht es hier weiter. Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern. Die Stiftung Pro Patria setzt seit 100 Jahren auf Solidarität. Der brave Mann denkt an sich selbst zuletzt. Den anderen verbietet ein neues amerikanisches Gesetz künftig Riesenboni. Verbunden werden auch die Schwachen mächtig. Vor allem, wenn sie auf radikale Gewalt setzen wie französische Fabrikarbeiter. Und es ist ein Feind, vor dem wir alle zittern. Ab heute gilt die neue Rechtschreibung. Dazu einige Gedanken unseres Kulturbeobachters. Für Generationen von Schulkindern bedeutet der 1. August nicht nur Kracher und Raketen, sondern auch der Verkauf von Abzeichen und Marken. Noch heute ziehen Kinder los und klingeln an den Haustüren, um die naturgemäß meist rot-weißen Anstecknadeln anzubieten. 5 Franken kosten sie mittlerweile. Das Geld geht an die Stiftung Pro Patria für soziale und kulturelle Projekte. Pro Patria feiert heute in St. Gallen den 100. Geburtstag, aber der Verkauf von Abzeichen und Sonderbriefmarken stockt. Die Stiftung ist auf neue Finanzierungsquellen angewiesen. Alexander Sauter war bei der Geburtstagsfeier dabei.
Musik. kein Feuerwerk, keine Hurrarufe. Das 100-jährige Bestehen von Pro Patria wird in der St. Galler Tonhalle mit leisen und sanften Tönen gefeiert. Gegründet wurde Pro Patria, um dem 1. August einen, Zitat, tieferen Sinn zu verleihen. Einen Anspruch, den der abtretende Stiftungsratspräsident Felix Rosenberg noch heute aufrecht hält.
Jeder, der ein 1. August-Abzeichen kauft, weiß, dass seine Gabe nicht in Raketen aufgeht, sondern zugeführt wird einem sinnvollen kulturellen, sozialen Zweck.
Aber es werden immer weniger, die sich ein 1. August-Abzeichen an die Brust heften. Während des Zweiten Weltkriegs wurden an einem Nationalfeiertag noch rund 900.000 Stück verkauft. Heute sind es dreimal weniger, also nur noch gut 300.000 Abzeichen. Noch dramatischer ist der Einbruch beim Verkauf von Sonderbriefmarken. Im Zeitalter von E-Mail und SMS werden kaum mehr Briefe verschickt, als auch weniger Briefmarken benötigt. Neue Finanzierungsmöglichkeiten suchen soll Carlo Schmid. Der CVP-Altständerat hat heute das Amt des Stiftungsratspräsidenten übernommen.
Wir haben im Moment immer noch eine einigermaßen anständige Sammlungshöhe von 3 bis 4 Millionen Schweizer Franken im Jahr. Man kann damit natürlich nicht große Werke bewegen, aber immerhin. Und es ist jetzt die Aufgabe des Stiftungsrates, diesen neuen Entwicklungen, gerade auch im Telekommunikationsbereich, Rechnung zu tragen und nach neuen Formen der Spenden zu suchen.
Lampions, T-Shirts, Kerzen. Pro Patria verkauft mittlerweile eine ganze Palette neuer Produkte. Ein patriotischer Gemischtwarenladen also.
Man soll da nicht allzu puritanisch sein. Was nützt, ist gut. Und ich glaube, man muss dann sehen, was tatsächlich etwas bringt und was nicht bringt.
Aber für Carlo Schmid geht es nicht um das Geldsammeln, um des Sammelns willen. Bei der Gründung vor 100 Jahren wurden unter anderem Kranke oder während der Kriege Soldaten unterstützt. Heute geht die Hilfe an notleidende Mütter, aber auch die Sanierung geschichtlich wertvoller Wegabschnitte, Gärten und Parkanlagen wird mitfinanziert. Und mit 1 Million Franken beteiligt sich die Stiftung am Projekt, das legendäre Murtenpanorama in Bern wieder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Die Gesellschaft ist nicht so kalt, nicht so egoistisch, nicht so bösartig, wie sie hier und da dargestellt wird. Die Schweizerinnen und Schweizer und unsere ausländischen Mitbewohner, wir wissen, dass wir zueinander stehen müssen. Ich glaube, gerade in der heutigen Zeit haben solche Gedanken der Solidarität, des Einstehens für die schwächeren Mitglieder unserer Gesellschaft durchaus ihre Bedeutung.
Deshalb hofft man bei Pro Patria, dass das 1. August-Abzeichen auch in Zukunft mehr sein wird als nur ein patriotisch dekorativer Bändel an der Brust.
Jetzt soll Schluss sein mit exzessiven Bonuszahlungen. Vorgestern wurde bekannt, dass große US-Banken ihren Kaderleuten wieder Milliardenboni ausbezahlt hatten, obwohl sie vom Staat unterstützt werden mussten. Kurze Zeit später beschloss nun das US-Repräsentantenhaus ein neues Gesetz. Es soll Boni verbieten, wenn sie Banker dazu anstacheln, allzu große Risiken einzugehen. Max Ackermann.
Auch letztes Jahr flossen die Bonusgelder für Bankkader in Strömen. Mitten in der Finanzkrise ließen sich die Manager von amerikanischen Großbanken 32,6 Milliarden Dollar Prämien auszahlen. 5,3 Milliarden zum Beispiel für die Spitze der Citibank, 3,3 Milliarden für jene der Bank of America. Fast 1000 Mitarbeiter erhielten einen Bonus von über 1 Million Dollar, obwohl die beiden Banken nur mit massivster Hilfe der Steuerzahler überhaupt vor dem Untergang gerettet werden konnten. Diese Zahlen machte am Donnerstag der New Yorker Generalstaatsanwalt Andrew Cuomo bekannt. Die Empörung in der Bevölkerung war groß und hat mit dazu beigetragen, dass die Politik nun handelt. Kurz vor der Sommerpause verabschiedete gestern Abend das Repräsentantenhaus ein Gesetz zur Begrenzung der Bankkadersaläre. Künftig sollen Boni verboten werden, die Mitarbeiter von börsenkotierten Banken dazu anstacheln, Risiken einzugehen, die die jeweilige Bank oder die Wirtschaft als Ganzes bedrohen. Was das genau heißt, muss noch im Detail ausgearbeitet werden und auch der Senat und Präsident Obama müssen zustimmen. Ob sie das tun, ist noch unsicher. Bereits kommen Einwände, das Gesetz sei eine zu große Einmischung in die freie Marktwirtschaft. Im Repräsentantenhaus lehnten es fast alle Republikaner ab, nur 2 waren dafür. Auch 16 Demokraten stimmten nein. Weil die Demokraten aber eine sehr deutliche Mehrheit haben, kam die Vorlage trotzdem durch. Das Fehlverhalten in der amerikanischen Geschäftswelt müsse nun ein Ende haben, argumentierte der demokratische Abgeordnete James McGovern. Die Managergehälter seien außer Kontrolle geraten. Dem ist nur schwer zu widersprechen, wie weitere Zahlen des New Yorker Generalstaatsanwalts belegen. Goldman Sachs etwa zahlte dem Kader 4,8 Milliarden Dollar Prämien, mehr als das Doppelte des Gewinns. Morgan Stanley zahlte 4,5 Milliarden Dollar Boni, verdiente aber nur 1,7 Milliarden. Und Merrill Lynch machte letztes Jahr gar einen Verlust von 27 Milliarden Dollar. Das hinderte die Bank nicht daran, ihrem Kader eine nette Prämie von 3,6 Milliarden auszuzahlen.
Der Beitrag aus den USA von Max Ackermann. Radikaler könnte eine Drohung kaum sein. Gleich in die Luft jagen wollten die Arbeiter des französischen Autozulieferers New Fabrice ihre Fabrik. Sie verlangten 30.000 Euro Entschädigung pro Kopf bei der Schließung des Betriebs. Die Radikalität hat sich, wie schon so oft in Frankreich, gelohnt. Der französische Staat ist den Arbeitern sehr weit entgegengekommen. Rudolf Balmer aus Paris.
Nach harten Verhandlungen hat sich der Staat bereit erklärt, jedem der 366 Entlassenen bei New Fabrice zusätzlich zu den gesetzlichen Leistungen eine Prämie von 12.000 Euro netto zu gewähren. Im Gegenzug mussten diese auf jede Gewalt und Sachbeschädigung verzichten. Die New Fabrice-Arbeiter haben also Erfolg gehabt mit ihrer Drohung. Dennoch sind die Beschäftigten verbittert, denn sie verlieren ihre Stelle und haben kaum Aussicht, in absehbarer Zeit wieder Arbeit zu finden. Dieser Konflikt ist beispielhaft für die Verhärtung des sozialen Klimas. Immer häufiger greifen Arbeitnehmer zu sehr radikalen oder gar gewaltsamen Mitteln. Das begann im Frühling bei Sony und dann in anderen Unternehmen mit einer Welle von Boss-Nappings. Diese Wortneuschöpfung bedeutet, dass das Personal kurzerhand ihre Bosse oder Manager einsperrt, um so Verhandlungen zu erzwingen. Wie die Drohung, das Unternehmen in die Luft zu sprengen bei New Fabrice und in zwei anderen Betrieben, führten diese Formen der sozialen Nötigung und Erpressung in den meisten Fällen zum Ziel. Die französische Öffentlichkeit hat für diese drastischen Methoden sehr viel Verständnis. Viele Franzosen und Französinnen können sich in die Lage dieser Krisenopfer versetzen. Ihre Einflussmöglichkeiten sind so beschränkt, dass die Bürger die direkte Konfrontation als Recht zur Notwehr betrachten. Die Arbeitnehmer sind in Frankreich zudem viel weniger gewerkschaftlich organisiert als in den Nachbarländern. Sie fühlen sich weitgehend auf sich selbst gestellt und sehen in extremen und spektakulären Methoden den einzigen Weg, via Medien die Öffentlichkeit auf sich aufmerksam zu machen. Es gibt in Frankreich auch eine lange Tradition der Gewalt in sozialen Konflikten, die man bis auf die Zeit der Revolution von 1789 und auf eine lange Reihe von Revolten zurückführen könnte. Jede Auseinandersetzung beginnt in Frankreich mit einer Kraftprobe, die oft sehr handfest ausgetragen wird. Die Suche nach einer Einigung folgt stets danach. So schockiert es niemanden, wenn erzürnte Bauern und Fischer Straßen oder Häfen blockieren, ganze Lastwagenladungen mit Billigimporten ausleeren und Auslagen von Supermärkten verwüsten. Meistens kommt ihnen dann der Staat entgegen. Für die von der Rezession betroffenen Arbeiter ist es darum nur logisch, zu ähnlich drastischen Mitteln zu greifen. Geradezu ermutigt werden sie auch durch die Tatsache, dass sie kaum mit einer Strafverfolgung wegen Freiheitsberaubung, Nötigung oder Sachbeschädigung rechnen müssen. In den seltensten Fällen ist es nämlich bisher zu einem gerichtlichen Nachspiel gekommen. Es wäre darum nicht überraschend, wenn nach der Sommerpause andere Betriebe dem Beispiel von New Fabrice folgen würden.
Ab heute gilt auch an Schweizer Schulen nun definitiv die neue deutsche Rechtschreibung, so wie schon länger in Deutschland und Österreich. Gegner der halbherzigen Reform fordern Bund und Kantone zwar immer noch auf, für Schule und Verwaltung ein Moratorium zu erlassen, doch ein Alleingang der Schweiz wäre wenig sinnvoll. In der Praxis machen die meisten in Sachen Rechtschreibung ohnehin, was sie wollen. Am sinnvollsten sei Toleranz, meint Kulturbeobachter Peter Burri.
Dass wir Stengel nun mit einem Ä schreiben, weil Stengel von Stange kommt, mag einleuchten. Warum aber sollen wir Hoheit immer noch mit einem H in der Mitte schreiben, Roheit aber mit zwei H? Und warum Roh nach wie vor mit einem H am Schluss, Rau aber neuerdings ohne H? In weiten Kreisen ist man sich einig, dass die jüngste Reform der deutschen Rechtschreibung, um die jahrelang gestritten wurde, eine halbbatzige Sache ist. Für uns in der Schweiz noch besonders, wenn es um französische Wörter geht, die sich hierzulande eingebürgert haben, wie zum Beispiel das Communiqué. Communiqué darf man jetzt nicht mehr mit C schreiben, ein K ist am Anfang verlangt. Am Schluss aber soll man nach wie vor einen Akzent aigu aufs E setzen. Als Variante ist allerdings auch ein Ende mit einem K und zwei Es erlaubt. Dann wird das Communiqué aber zum kommunen Communiqué. Bei dieser Schreibweise hätten die Reformer aufs U noch zwei Ü-Pünktchen setzen müssen, wie sie es beim Wort Résumé getan haben. Taten sie hier aber nicht. Schön ist das alles nicht, logisch auch nicht, aber was soll's. Sprache ist und bleibt etwas, das sich nicht hundertprozentig systematisieren lässt, zum Glück. Oft vollzieht das Regelwerk bloß nach, was sich im Alltag längst eingeschliffen hat. Und überhaupt, wen stört's, wenn ich Schifffahrt weiterhin mit zwei F statt mit dreien schreibe? Merkt das überhaupt jemand? Die ganze Rechtschreibereform bleibt ohnehin ein Papiertiger. Prominente Zeitungs- und Buchverlage wenden nach wie vor die alte oder eigene Schreibweisen an. Wen schert diese Reform überhaupt, wenn sie nun auch in der Schweiz verbindlich wird? Natürlich wieder einmal nur die schwächsten Glieder unserer Gesellschaft, die Schülerinnen, Schüler und Beamten. Man stelle sich vor, an unseren Schulen, an denen bekanntlich nur noch Kuschelpädagogik betrieben wird, üben autoritär bis sadistisch veranlagte Lehrkräfte nun Revanche und denken sich, um ihren Frust loszuwerden, besonders knifflige Diktate aus. Dafür haben sie jetzt in den Sommerferien ja ausgiebig Zeit. Und wenn Staatsangestellte künftig bei jedem Text, den sie verfassen, jedes zweite Wort im Duden nachschauen müssen, arbeiten sie noch langsamer und leidet ihr Ruf noch mehr. Nicht auszudenken. Darum der gute Rat. Man lasse sich nicht ins Boxhorn jagen und schreibe, wie einem der Griffel gewachsen ist. Hauptsache, man versteht's. So wie Herr und Frau Schweizer ja auch sprechen, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist und im Hochdeutschen meistens den Akkusativ unterschlagen. Und solange jeder zweite Eidgenosse Fazit sagt statt Fazit, ist ja auch Wurst, wie korrekt er schreibt. Preisfrage, schreibt man Wurst, hier klein oder groß? Groß. Das war schon vor der Reform so, war aber vielen Wurst, die Wurst in diesem Fall klein schrieben. Vergessen Sie's. Selbst wenn's am 1. August um die Wurst geht. Servela dürfen Sie nämlich nach wie vor auf Französisch schreiben, aber auch eingedeutscht mit einem S am Anfang und einem bloßen A am Ende. Das gesprochene W in der Mitte von Servela bleibt geschrieben jedoch wie beim Velo ein V, bleibt also französisch. Fragen Sie nicht, warum. Schreiben Sie lieber mehr, statt nur noch SMS-Nachrichten, vielleicht sogar Briefe, in bunter Sprache, mit interessanten, vielleicht sogar frohen Botschaften. Das macht Freude, Rechtschreibung hin oder her.
Das waren Gedanken von Peter Burri. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Georg Auf der Mauer, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.